Guten Tag, 201 Folgen hier der beleuchteten Brüder sind fast fertig.
Wir sind kurz davor, sie im Sack zu haben.
Wir waren noch nie so nah dran. Nee, das stimmt. Wir sind die beleuchteten Brüder, heute am 19. Februar 2026. Happy Hochzeitstag, Mama und Papa. Oh, meine Mama hört das ja, die freut sich jetzt ja bestimmt, dass ich das gesagt habe.
Alles Beste.
44 Jahre lang verheiratet.
Alles richtig gemacht.
Was hast du vor 44 Jahren gemacht?
Komm drauf an, weiß nicht, was ich in meinem letzten Leben war. Vielleicht eine Nixon kleine Krüte. Collins.
Glaubst du, glaubst nicht wirklich an Wiedergeburt? Glaubst du an Wiedergeburt?
Auf gar keinen Fall glaube ich an Wiedergeburt. So ein Unsinn.
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Also, man kann einfach sagen, man verliert sein ganzes Gedächtnis.
Ja.
Aber da denke ich mir immer, wenn das dann so ist, dann bringt es überhaupt nichts, Wiedergeburt.
Gar nichts bringt es das. Und weil, vor allen Dingen ist man dann auch nicht mehr man selber.
Ja.
Dann ist die Frage, macht die Seele, das ist sozusagen, du ziehst die ganze Genetik weg. Und die ganze Prägung und Erfahrung.
Ja.
Da bleibt nichts mehr übrig.
Da bleibt gar nichts mehr übrig. Und alles fängt wieder von vorne an.
Und die Kröten-Personality kann auch wirklich, die muss so wenig deckungsgleich mit meiner jetzigen sein.
Ich denke gar nicht an Kröte, ich denke an andere Menschen.
Okay.
Aber auch da ist es mega pointless. Ist
völlig pointless.
Also glaubt nicht daran. Also glaubt ruhig daran, aber denkt nicht, dass ihr da irgendwie auf einer großen Sache auf der Spur seid.
Ihr habt nichts davon, selbst wenn es war. Deswegen ist es egal. So wie mit dem Unterschied zwischen Atheisten und Agnostikern. Agnostiker sagen es mir einfach, ich kann es nicht wissen, deswegen ist es einfach völlig furzegal für mein Leben. Ob es
wie die Stoiker.
Oh.
Ich komme da nicht hinter. Deswegen, also ich komme, das ist die Einstellung, ich komme nicht hinter dieses Geheimnis und deswegen, ich kann nicht dahinter kommen, deswegen.
Haben wir schon über die Stoiker und
den Tate gesprochen
in der letzten Folge, deswegen greift das auch.
Ja.
Die Broiker,
genau, richtig. Ich habe viele Themen, aber ich möchte erstmal wissen, wie es dir geht.
Ein Glück, dass du viele Themen hast. Mir geht es ganz gut, ich schlafe ausreichend viel, das brauche ich auch, weil ich sehr viel arbeite. Ich bin immer so an der Grenze zur Überforderung mit allem. Aber hab gute Laune dabei.
Es soll sehr gesund sein, sich dauerhaft auf der Grenze aufzuhalten.
Mhm. Grenze ist gut.
Selten schief gegangen. Aber immerhin kannst du gut schlafen, das ist doch wirklich eine gute Sache.
Ja, heute habe ich richtig den Wecker überhört.
Hast du verschlafen heute Morgen, wie so ein Schulkind?
Wie so ein Schulkind. Ich wurde von meiner Tochter geweckt, 20 Minuten, nachdem ich eigentlich aufstehen hätte sollen. Mhm. Keine Konsequenzen, ich glaube, ab jetzt schlafe ich immer 20 Minuten länger.
Okay, das hat nicht dazu geführt, dass du in so einem Stressmodus gleich direkt in den Tag gestartet bist, weil das ist ja manchmal echt unangenehm.
Es war sogar gut. Meistens ist es so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann mache ich meinen Scheiß, dann packe ich meine Sachen, dann dusche ich vielleicht nochmal oder ich mache so Sachen und dann zieht sich das so. Und gestern hat aber mein Sohn seinen Ranzen in der Schule vergessen und jetzt hat er Sorge, dass er den dann nicht findet und dann nichts machen kann. Deswegen sollte ich ihn zur Schule begleiten.
Und mitsuchen.
Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, aber ich muss mich noch fertig machen. Und dann habe ich super schnell geduscht, super schnell meine Sachen gepackt, bin mit ihm aus dem Haus, war dadurch früher unterwegs. Das hat mir gut getan. Und da habe ich gedacht, vielleicht muss ich mein Leben in kleiner Art und Weise korrigieren, um es besser zu haben.
Effektivität am Morgen ist jetzt dein Lifehack, oder?
Ja, nicht mein, kein Lifehack. Das ist jetzt keine Weisheit, die ich hier mit anderen Menschen teilen will. Das ist einfach nur, mein privates, persönliches Leben könnte ein bisschen besser werden.
Okay, mir kommen gleich solche Sätze wie...
Dass du sagst, mir kommen die Tränen.
Jetzt erst in den Kopf.
Ja, das weiß man ja, aber manchmal schleift man ja trotzdem in so Gewohnheiten rein. Es ist halt morgens doch ein bisschen zu anstrengend, den Turbo zu zünden, und macht man es nicht. Außer der Druck kommt von außen.
Ja, oder man hat eine Deadline, weil man da sein muss. Das ist doch,
ja, okay, das
ist
natürlich
doch
auch
die Kunst, seine Morgenroutine so effizient zu gestalten, dass man maximal
lange
ranschlafen kann.
An das den kann Zeitpunkt, ich ja
wo
nicht,
man irgendwo sein
wegen
muss.
Der Kinder. Das ist genau, war immer mein, darüber habe ich heute gerade im Büro geredet. Ich habe früher, um 8 Uhr musste ich in der Schule sein. Ich hatte einen Schulweg von 5 Minuten. Ich habe für Duschen, Zähneputzen und alles ungefähr 6 Minuten gebraucht. Bin ich um 7:45 aufgewacht. Und war um 8 in der Schule. Mega geil.
In 15 Minuten?
Ja. Das ist krass. Das hat geklappt. Und genauso habe ich mein Leben lang verbracht. Dann kamen die Kinder. Und jetzt sind die Kinder halt so, du musst aufstehen, aber dann musst du noch nicht los. Und diese verlorene Zeit am Morgen, die killt mich.
bisschen das Gefühl, dass Kinder zu bekommen, die Gewohnheiten ändern.
Das könntest du einer großen Sache auf der Spur sein, ganz im Gegensatz zu dem Reinkarnationsfetischisten.
Das passt ganz gut zu einer Frage, die ich mir neulich gestellt habe, wo ich dich gar nicht so gut einschätzen kann und wo ich dich jetzt schon so lange so intensiv kennengelernt habe. Neigst du zu bewusstem Vermeidungsverhalten? Gibt es so Momente, wo du merkst, oh, ich müsste eigentlich, aber ich will einfach nicht und deswegen...
Konfliktvermeidungsverhalten betreibe ich.
Mhm. Im zwischenmenschlichen Kontakt. Mhm.
Indem ich zum Beispiel bestimmte Leute auf Distanz halte, wo ich merke, die sind einfach ein Pulverfass, wenn man mit denen lange
Zeit verbringt. Das siehst du schon als Konfliktvermeidungsverhalten. Das finde ich aber eine strenge Auslegung.
Sich von Leuten fernzuhalten, die potenziell Konflikte in dein Leben bringen, ist doch Konfliktvermeidungsverhalten. Aber auf dem Top-Level.
Nee, das ist ja eher so ein Minority Report-mäßiges
Konflikt. Ich habe Minority Report nicht gesehen.
Naja,
ich weiß nur, dass Tom Cruise Sachen durch die
Gegend schiebt. Ja, du weißt auch, die Prämisse ist, dass die Leute durch eine Technik herausfinden können, wer Straftaten plant zu begehen und die verhaften die, bevor sie es machen.
Das wusste ich nicht.
Okay, ich dachte, das wäre
die Prämisse. Das ist, glaube ich, die Prämisse super bekannt, aber nicht mal die kannte ich.
Dieses Welterfolgs.
Ich wusste nur dieses
Er schiebt Sachen durch die Gegend. Ja, aber im Grunde ist es doch das. Du vermeidest, bevor der Konflikt entsteht.
Ja, genau.
Das ist dann Top-Level?
Ja, das ist die absolute Königsdisziplin der Konfliktvermeidung. Du kommst gar nicht erst in den Sog rein.
Okay. Und was machst du das, weil du weißt, dass wenn ein Konflikt dann tatsächlich entsteht, dann kannst du ihn nicht mehr vermeiden, weil das wäre meine Art von Konfliktvermeidung. Es gibt einen Konflikt und dann ziehe ich mich zurück oder ertrage Dinge, die ich eigentlich nicht ertragen möchte, um der Harmonie willen.
Also, interessant. Weiß ich nicht genau. Denn also ich weiß, dass ich in meinem Leben sehr wenig Konflikte hatte und habe, abgesehen von meiner Beziehung. Das ist die einzige, deswegen ist das so eine gute Beziehung, glaube ich, weil das die einzige
klingt Person ist. Das klingt auf dem ersten Ohr erstmal bemitleidenswert.
Nee, das ist wunderbar.
Wenn man weiß, wie du es meinst, ist das ein Lob und Kompliment an eure Beziehung.
Ja, das ist so. Aber mit allen anderen Menschen habe ich keine Konflikte, in der Regel.
Wir hatten mal einen.
Ja, der ging aber von dir aus und...
Was für eine Unverschämtheit.
Also sagen wir so, ich beginne keine Konflikte. Ich beende sie nur.
Aber dein Verhalten kann ja auch auf passive Art und Weise Konflikte erzeugen. Und
aber ich bin sozusagen nicht die Person, passiert. In der der Konflikt entsteht, sondern ich verursache ihn vielleicht durch mein Verhalten.
Ja.
Aber ich,
und das ist jetzt besser? Dann bist du doch trotzdem genauso Teil des Konflikts.
Ist das besser? Ich glaube schon... Weiß ich nicht genau.
Dann kann man auch sagen, ich betrüge meine Partnerin und wenn sie sauer ist, ist es ihre Schuld.
Das ist Schuld, habe ich nicht gesagt. Es ist schon meine Schuld, wenn ich einen Konflikt verursache.
Mhm.
Aber dadurch, dass ich sozusagen keine Konflikte entstehen lasse, wenn zum Beispiel andere Leute doof zu mir sind, wird daraus kein Konflikt.
Weil du vermeidest.
Straf sie vielleicht durch Missachtung oder mach andere Dinge, aber es entsteht kein Konflikt.
Mhm.
Also ich beginne keinen Streit.
Aber die Frage war ja, ob das irgendwie höherwertig
ist. Ich glaube, die ursprüngliche Frage war, dass, ob das Konfliktvermeidung ist. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass ich sehr viel Konflikte vermeide. Okay. Aber auch im positiven Sinne, indem ich Dinge auch dann nicht so übel nehme, konstruktiv damit umgehe. Wenn ich zum Beispiel mir an Karren gefahren wird, gleich sozusagen eine Brücke baue, um zu sagen, okay, das war doof von dir, aber guck mal. Das Vermeidung muss ja nicht bottle up und wegschieben sein. Das mache ich, glaube ich, auch manchmal. Aber es kann auch eine harmonische Lösungsansatzgeschichte sein.
Mal weg vom Konflikt, so, weiß nicht, Dinge, die anstehen, die einfach erledigt werden müssten.
Ja, ich prokrastiniere viel, ich schiebe
viele
Sachen vor mich her. Ich erledige viele Sachen durch Nichterledigung auch.
Ja, das ist auch ein Phänomen.
Ja.
Luigi wins by doing absolutely nothing. Ich wollte auch gerade sagen, genau. Okay, interessant.
Aber du hast ja Konflikte eigentlich.
Total.
Ne? Ja, wie machst du das, dass sie nicht entstehen?
Indem ich sie vermeide.
Aber ja, haben wir ja festgestellt, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Ja, ich bin auf jeden Fall der Part, der ganz viel denkt und das nicht sagt.
Mhm.
Also auch da kommt es ein bisschen drauf an, in welcher Beziehung ich zu dieser Person stehe. Das gelingt mir im Arbeitskontext besser, also dass ich dann auch Dinge offen anspreche. Da hat es aber auch eine hierarchische Ebene, wo meine Rolle das sozusagen verlangt. Und dann kann ich das, obwohl ich es nicht gerne mag. und auch erst lernen musste. Das hat nicht sofort gut funktioniert. Und auch heutzutage ist es immer noch nicht, ich sag mal, perfekt, aber schon deutlich besser geworden. Und privat bei Beziehungen, die mir persönlich wichtig sind, würde ich schon sagen, dass ich die wirklich wichtigen Dinge, dass ich gut unterscheiden kann zwischen welcher Konflikt lohnt sich, den auszutragen. Weil es gibt ja auch manchmal wirklich die Variante by doing absolutely nothing, dann muss man sich die Energie nicht geben.
Ja, ja, ja.
Dann ist es vielleicht, grummelt man so ein bisschen so vor sich hin und dann wartet man lang genug oder schläft eine Nacht drüber oder was. Und dann entscheidet man sich dafür, vielleicht das Instagram-Video nicht hochzuladen, was man draufgenommen hat. Sorry, ich möchte nicht über Geoferim sprechen. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Nee, das ist gut
so. Das ist alles gesagt in der letzten Folge. In allen Podcasts, die ich so höre, in regelmäßigen Abständen, ist das Thema wirklich.
Auch in den Medien.
Ja, überall, von allen Seiten. Und es ist wirklich eine ganz klare Trennlinie zwischen Menschen mit und Menschen ohne moralischen Kompass.
Und die ohne habe ich noch nicht kennengelernt in der Diskussion.
Ja, kannst ja mal.
Konfliktvermeidung.
Ja, das ist eine kluge Konfliktvermeidung, weil da kommt man auch nicht weiter mit. Das ist einfach nur frustrierend.
Ich glaube, was mir wirklich hilft, ist, dass ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin selten sauer auf Leute. Also auch wenn Leute echt was, also jetzt im persönlichen Bereich, also auch wenn Leute was machen, was wirklich doof für mich ist oder unachtsam oder so, nehme ich denen das wenig krumm. Ich halte keine Grudges.
Das ist nicht ganz richtig. Vielleicht im ganz persönlichen Kontakt, aber du hältst zum Beispiel einen Grudge gegenüber Leuten wie Elon Musk. Das weiß ich, ne? Wenn du,
ich meine ja, ich rede ja von persönlichen Sachen, also wo ich wirklich betroffen bin.
Ja.
Also ich glaube, ich verzeihe sehr schnell sehr viel oder zumindest ist es so, dass es nicht dazu führt, dass ich das dann irgendwie...
Du kannst es auch gut vielleicht von anderen Sachen trennen. Das gelingt anderen Menschen nicht so gut.
Das glaube ich auch.
Da ist es ja oft so, dass auch also nachweisbares Fehlverhalten dann plötzlich so in andere Bereiche, die damit gar nichts zu tun haben, so reinragen gefühlt für Menschen. Und dann entstehen so Generalvorwürfe. Und dann schaukelt sich das hoch.
Und bei so Sachen, wo ich nicht so betroffen bin, wo ich so Ungerechtigkeit spüre, da habe ich das anders. Wenn zum Beispiel meine Frau aus ihrem Kollegium irgendwie Sachen erzählt, wo ich das Gefühl habe, es kann nicht sein, dass die damit davonkommen. Das ist so, dann wünsche ich mir, dass diese Leute öffentlich gedemütigt
das
werden.
Das ist, glaube ich, eine gute Unterscheidung, dass nämlich wirklich das Gerechtigkeitsempfinden da entscheidend ist.
Ja, aber man könnte ja sagen...
Bei mir auch, bei vielen Menschen, glaube ich, die können das nachvollziehen.
Man könnte ja sagen, wenn was passiert ist und man kann es nicht mehr verändern, dann hilft Nachtreten eigentlich nicht mehr. Aber es gibt so Geschichten, wo ich mir Nachtreten wünsche.
Missgunst.
Ja.
Als Karma. Man wünscht sich Karma. Eigentlich wäre das eine schöne Utopie, eine Welt, wo wirklich Karma in irgendeiner Form eine Relevanz hat.
Ja.
Also eine spürbare, messbare... Leute, die Schlechtes tun, denen widerfährt Schlechtes. Leute, die Gutes tun, denen widerfährt Gutes. Gibt es das als Star Trek-Geschichte vielleicht? Könnte da total gut reinpassen.
Ja, Planet,
wo das so ist.
Ja, glaube ich nicht.
Was würde das wohl machen? Wahrscheinlich würde es einfach sehr schnell nicht mehr so viele Schlechte. Das wäre dann noch Darwin dazu. Das gepaart mit Darwin, perfekte Welt. Das ist die Utopie. Wie kann man das umsetzen?
Nee. Nee.
Kann man Karma erfinden?
Also wir haben ja ein Strafsystem.
Ja.
Es ist ja schon so, dass wir versuchen, Leute zu bestrafen, die Schlechtes tun.
Ja.
Das ist ja auch eine Form von...
Aber die Grenze von was schlecht ist, plus die Veränderbarkeit von Gesetzen.
Ja. Und unser Strafsystem macht nicht so viel das andere, dass gute Sachen belohnt werden.
Gar nicht eigentlich.
Nee. Manchmal gibt es so eine Medaille von Frank-Walter Steinmeier, wenn man sich richtig abgerockt hat und 50 Jahre lang irgendein heftiges Ehrenamt gemacht hat.
Aber das ist doch nicht Teil des Justizsystems.
Nein, aber es ist Teil des gesellschaftlichen Systems.
Ja, okay. Aber wir haben jetzt gerade ja explizit über die Justiz gesprochen und die macht gar
nichts. Die Justiz macht nichts.
Die lobt nicht. Die lobt niemals.
Deswegen, also vielleicht bildende Umstände.
Sie hat ja auch verbundene Augen, Justitia.
Das stimmt, sie sieht die guten Sachen nicht, aber auch dann sieht sie auch die schlechten Sachen.
Das stimmt, sie hört ja nur.
Ja.
Niemand erzählt ihr die guten Sachen.
Genau.
Das ist das Problem.
Wenn jemand ein richtig dummes Verbrechen begeht und richtig still dabei ist, kommt er davon.
Frau Jessen, Gott hab sie selig, die hat... Nee, Timmy, ich, Gott hab mich bitte selig. Habe ich auch schon mal erzählt, es gab in der Grundschule ein Beschwerdebuch.
Mhm.
Da konnte man reinschreiben, wenn irgendein Kind ein anderes geärgert hat. Mhm. Heute hat mir Daniel leider keine Weintrauben abgegeben, obwohl er mir das gestern versprochen hat, ich ärgere mich. Und dann wurde das einmal die Woche vorgelesen und dann wurden Konflikte dann ausgetragen, moderiert. mit Mediatorin Frau Jessen. Und danach war es wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich nämlich irgendwann, weil ich das so doof fand, dass der ganze Fokus immer auf negativen Dingen ist, das Freudebuch eingeführt. Ja, und ich war der Einzige, der da reingeschrieben hat.
Ja. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
Ja. Das ist es ein Problem des menschlichen Charakters?
Wir brauchen das Freudebuch in global skaliert.
Mindestens mal in der Justiz.
Ja.
Wie die weiße Karte, die auch mal irgendwie ausprobiert wurde für Fair Play.
Es hat natürlich immer gleich ein bisschen was von, ja, aber es ist gut. Und was ist mit mildernden Umständen? Wenn du sagst, okay, du hast dir vielleicht in die Hüfte geschossen, aber danach hast du ihr ein Taschentuch gegeben. Also das ist jetzt sehr, das sind keine mildernden Umstände.
Das ist dann ein Lob, also das soll ein Lob entsprechen für das Gericht. Also
irgendwie, wenn du dich sozusagen in deiner schlechten Tat gut verhältst, wenn du irgendwie zum Beispiel einen Unfall aus Versehen gebaut hast und danach aber Hilfe geholt hast und dich voll gut gekümmert hast, dann wirkt sich das doch positiv auf das Strafmaß aus.
Ist ein Unfall aus Versehen ein Straftatbestand?
Nee. Wahrscheinlich nicht. Okay, aber auch bei ordnungswidrig, also es gibt doch Dinge, die deine Strafmaß verringern, weil du dich positiv verhalten hast.
Weil du dich zum Beispiel gestellt hast, gezeigt hast oder
reuevoll. Genau. Und da haben wir doch das Bonus-Bienensystem.
Aber es ist trotzdem kein Lob für nur gut, also.
Nein, es ist nicht, es ist sozusagen im Schlechten wird gelobt. Aber es wird nicht einfach nur gesagt.
Im Schlechten gelobt.
Aber es ist auch echt schwer, das vom Bund der Steuerzahler zu rechtfertigen, wenn das Justizsystem plötzlich rumläuft und gute Leute irgendwie auszeichnet und dafür richtig viel Aufwand betreibt.
Also, man kann es ja mal probieren.
Mal einen Antrag schreiben. Ich bin neulich abends durch Wilhelmsburg gelaufen. Und plötzlich waren da so mehrere Polizeiwagen, da standen so Leute und da war sowas wie eine Kantine von irgendwas. Und in dieser Kantine, also es war ein Gebäude, unten war irgendeine Betriebskantine, schätze ich, ein ziemlich langes Stück Gebüsch oder Rasenstück dazwischen, dann ein Zaun, dann ein Gehweg, dann ein Fahrradweg, dann die Straße. Und über den Fahrradweg und den Gehweg und durch den Zaun, durch den Vorgarten, in das Fenster der Kantine war ein Auto reingebrochen. Und es war ein richtig krasser Crime-Schauplatz.
Ja, aufregend.
Und das war, muss ganz frisch gewesen sein, weil die waren da alle noch, sind durch den Schnee gelaufen, haben so markiert Fußspuren im Schnee und so weiter. Und dann denkt man natürlich immer, man darf keine Frage stellen, das ist, nervt die alles und so. Aber da stand so ein junger Polizist, der sehr auskunftsfreudig von sich aus irgendwie war. Und
den hast du angesprochen.
Hab ich den angesprochen. Und der hat gesagt, ja, weil ich habe gedacht, war das hier irgendwie, weil das sah so seltsam aus, weil das war also wie eine Verfolgungsjagd aus, weil da waren mehrere Spuren, auch Autospuren über den Schnee, dann wieder auf die Straße und dann da rein. Er sagte, nee, das war wahrscheinlich ein Straßenrennen. Und dann ist das Auto da irgendwie beim Straßenrennen, hat die Kontrolle verloren, ist da reingebrochen. Und dann ist der Typ geflohen und mit einem anderen Auto weggefahren. Jetzt haben die Autospuren und die Fußspuren untersucht und so. Das war voll interessant, das zu sehen, weil das muss auch richtig laut gewesen sein. Das ganze Zaunteil war weggerissen und die ganze Scheibe war kaputt.
Aber offenbar keine menschlichen Verluste.
Sah nicht so aus. Und der Fahrer konnte offensichtlich auch noch fröhlich weiterfahren mit dem anderen Auto.
Und offenbar erfolgreich fliehen.
Erfolgreich fliehen.
Ja.
Also keine mildernden Umstände für den Basler. Ich wollte nochmal nachgucken, ob es irgendwie in den Medien war. Habe ich noch gar nicht.
Ich habe noch nichts mitbekommen. Und ich folge der Polizei Hamburg bei WhatsApp. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe von der Polizei Hamburg. Das ist durchaus mal interessant. Ich habe zum Beispiel dadurch gelernt, dass vor 3-4 Tagen genau hier in der Straße nebenan ein Jugendlicher abends von 5-6 anderen Jugendlichen überfallen worden ist. Hätte ich gar nicht gedacht hier in unserem Jugendstadtteil.
Wie geht's dir denn mit dem nicht aufhörenden ewigen Eiswinter?
Nicht so gut.
Kann ich mir vorstellen.
Also ich habe heute festgestellt, heute ist ja wie gesagt der 19. Februar und es gab heute den ersten richtigen Sonnentag seit längerer Zeit.
Zwei Tagen oder so hatten wir einen ganzen Tag richtig schöne Sonne.
Den ganzen Tag?
Ja, oder letztes Wochenende. Irgendwie war so ein richtig...
Ich hatte das Gefühl, sonst war ein bisschen Sonne und dann zwischendurch auch wieder nicht und jetzt halt wieder. Aber jetzt war heute auch echt richtig schön. Ich bin sehr früh bei der Arbeit gewesen und habe mir aus dem 6. Stock einen wunderschönen Sonnenaufgang angucken können. Das sah richtig gut aus. Und dann bin ich wirklich, habe ich gemerkt, als ich da mal kurz draußen war, wie so ein Rentner mein Gesicht in die Sonne gestreckt. die Augen geschlossen.
Das ist richtig schön.
Und richtig aufgenommen, bewusst. Ich hatte das Gefühl, ich spüre gerade oder ich kann gerade empfinden, wie mein Vitamin-D-Speicher aufgefüllt wird. Und da habe ich gedacht, da fühle ich mich auch ein bisschen alt mit.
Nein,
das habe ich früher nicht gemacht.
Das ist schön einfach. Du hast es einfach früher nicht zu schätzen gewusst, aber nicht, weil du...
Ich habe es früher nicht gebraucht, habe ich eher das Gefühl. Und jetzt habe ich das Gefühl...
Das hast du früher auch mehr draußen, aber es ist jetzt auch aus... Also, ich finde, 19. Februar, da ist man auch ein bisschen ausgehungert. Da warst du vielleicht früher auch. Erinnerst du nur nicht
so. Kann sein.
Dieses Gefühl. Also, ich mache das eigentlich immer schon. Ich genieße es so doll. Und ich weiß, es jetzt gerade, diese Woche oder am Wochenende, hatten wir genau das, wo ich auch richtig kurz auf der Straße stehen geblieben bin. Ja, wann war denn das, wo ich noch auch allein... Letztes Wochenende war das, da war ich alleine jetzt irgendwie zu Hause und bin dann noch losgefahren, Samstag oder so, richtig schönes Wetter. Aber ansonsten war es sehr lange sehr grau, sehr kalt und dann immer wieder hin, wie so ein bisschen getaut und wieder vereist. Es war so richtig so eine apokalyptische Eishölle mit diesen dicken Placken und dem, wie so... Oh,
und im Vergleich zu anderen Teilen von Deutschland sind wir ja noch vergleichsweise gut weggekommen.
Ja.
Wir hatten einmal diese super krasse... 5-Tage-Wochenende so ungefähr, wo eigentlich gar nichts ging und ich immer die Hälfte des Arbeitsweges mein Fahrrad schieben musste, weil man einfach nicht fahren konnte, weil zu hoch Schnee, zu doll vereist, zu schlecht geräumt, zu glatt. Und ja, dann war es kurz weg, dann kam wieder was und seitdem ist es nie wieder weggegangen.
Und jetzt haben auch noch die ganzen Bus- und Bahnfahrer in Gemeinde in dieser Zeit streiken
zu müssen. Ja, das habe ich auch gedacht, das ist ganz schön krass.
Damit
Herr
Bau.
Und bestimmt auch nicht ganz ungefährlich.
Die helfen damit nicht so richtig ihrem Anliegen. Und das ist auch gerade bei so einem Wetter, machen die an einem Tag, verdreifachen sie unseren CO2-Ausstoß, glaube ich. Aber gut. Ja, alles für die gerechten Arbeitsbedingungen und so. Ja, ich finde es krass. Ich finde es irgendwie, ich sage ja auch immer, und das sagen ja auch alle, endlich mal wieder ein richtiger Winter immerhin. Das ist ja sonst, ist es ja eigentlich, wird immer gemeckert, dass es kein richtiger Winter ist, sondern nur 4 Monate grau und 5 Grad. Und ich finde das schon auch, vor allen Dingen finde ich, dass jetzt dann, wenn dann jetzt der Frühling kommt, kommt es wahrscheinlich viel plötzlicher.
Kann sein.
Und jetzt ist es schon relativ lange hell wieder.
Ja.
Und wenn dann jetzt nächste Woche 12 Grad sind, werden wir uns, glaube ich, ganz schön umgucken. Sonst ist um diese Zeit sind immer schon Krokusse und Schneeglöckchen zu sehen. Nichts davon.
Ich habe mir vorgestern gerade ein Video auf meinem Handy von vor genau einem Jahr angeguckt, wo wir gerade die Schlüssel für diese Wohnung bekommen haben, in der wir beide uns gerade befinden und so eine Roomtour aufgenommen haben. Und da hat man natürlich auch gesehen, wie es draußen war am selben Tag. Und es war total schöner Frühfrühling.
Ja.
Richtig toll vom Wetter. Daher. Und dann kommt man hier raus und alles weiß und ich kann das Weiße auch nicht mehr sehen. Ich finde das Kalte gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
7 Grad hatten wir heute Morgen.
Ja, ich weiß, aber damit habe ich nicht so ein großes Problem.
Aber ist das Weiße nicht besser als das Graue? Wenn du dunkel und grau hast, ist es doch viel schlimmer, als wenn du, gerade wenn die Sonne scheint, ist es halt alles
plötzlich hell. Ja, aber das war ja nun die letzten Wochen
wenig. Ja, da hast du recht.
Also es war ja weiß mit grau verknüpft.
Ja, das ist eher Eishölle, ja.
Und dann einfach aus praktischen Gründen gibt es auch jetzt immer noch Abschnitte, wo man mit dem Fahrrad ein bisschen vorsichtig sein muss oder wo nur der Fußweg freigeräumt ist. Ja. Und dadurch, dass es so lange nicht getaut hat, ist da immer noch schlecht.
Und als es aber einmal zwischendurch getaut hat, eine Woche, und wir auch mal wie einmal 10 Grad hatten, da war, das fand ich am schlimmsten, weil du dann diese ganze hochsteigende Feuchte hattest, dann war es immer noch kalt und du hast das Gefühl, vorher lag die da unten auf dem Boden und
hat irgendwie
die Schnauze gehalten, die Kälte. Und jetzt plötzlich kroch es dir in die Knochen rein und war so richtig zernagend und zerfressen.
Ja, so ist das ab einem bestimmten Alter. Da ist man sehr wetterfühlig. Das wird immer schlimmer.
Ich freue mich so auf den Frühling, so doll.
Ja, ich freue mich auch richtig doll auf den Frühling, mehr als seit langer Zeit. Können wir kurz über Xavier Naidoo reden?
Oh, er ist back.
Ey, und wie der back ist.
Ich habe dich gerade noch gefragt.
Das ist nicht so lange her und da gab es noch nicht so viel zu berichten. Jetzt hatte er vor, keine Ahnung, 2 Monaten so 3 ausverkaufte Konzerte in der Arena Oberhausen, wo ich nicht glauben konnte, dass das wirklich eine echte Nachricht ist, aber scheint so gewesen zu sein.
Ja.
Und jetzt ist er nochmal sehr aufgefallen vor 2 Tagen oder so in verschiedenen Videos, die auf Social Media erschienen sind, wo er bei irgendeiner Art, ich weiß nicht, es muss irgendeine kleine Mini-Demo von ganz abgedrehten Leuten gewesen sein. Und da wurde er von verschiedenen Menschen befragt zu verschiedenen Themen des täglichen Lebens. Und am Ende war eigentlich sein Thema immer Kannibalismus.
Ja, die essen unsere Kinder.
Die essen unsere Kinder und wir alle essen Menschen.
Ja.
Jeder hat schon mal einen Mensch gegessen. sagt er in voller Ernsthaftigkeit, ihr glaubt doch wohl nicht, dass hier alle, wie wir hier stehen, nicht schon mal mindestens einen Menschen gefressen haben.
Mindestens ein Mensch, ein
ganzes. Unwissentlich natürlich, unwissentlich, ja, betont er dann. Aber dann gibt es ja die, die das wissentlich machen und die wollen ja, dass alle auch mit ihnen Kannibalen werden. Und das Beste, wo ich so lachen musste, war, dass er gesagt hat, die Firma Lay's, diese Chips-Firma, ja, macht embryonales Gewürzmittel auf unsere Chips. Also auch so verspeisen alle Leute, die Lay's-Chips essen, Teile von Menschen. Embryonales Gewürzmittel, hat er gesagt.
Oh Mann, er war doch so reuig. Er hat gesagt, er hat echt viel Unsinn erzählt und hat irgendwie mit falschen Leuten. Vielleicht sind eigentlich fast seine Medikamente alle gegangen, oder?
Und angesprochen auf unsere aktuelle Bundesregierung und wie die so in diesem Satanisten-Kinderfress-Zirkel, ja, sich wohl darstellen, hat er nur sowas gesagt wie, naja, also solange ich nicht das Gegenteil bewiesen bekomme, muss ich das wohl annehmen. Wie? Wie kann man das
in
denn?
In dem Moment, wo Lars Klingbeil in die Bundesregierung eingetreten ist, hat er ganz schön zugelegt.
Hm. Ja, die Indizien sprechen dafür. Wie soll Friedrich Merz Xavier Naidoo wohl beweisen, dass er nicht ja, das Menschen ist? So ist.
Wie wir wissen, wir konnten nicht.
Und was?
Wir können uns nicht sicher sein, ob Gronkh keine Kinder im Keller hat.
Das wo, ist so wo kommt das her? Also wie der scheint wirklich, so scheint es, man, davon ja diese, überzeugt
diese,
zu sein.
Das war doch QAnon und so, war doch das alles.
Aber...
Das ist ja draußen, wir laufen ja draußen.
Aber wo kommt das her?
Ich will am besten jetzt die Kommentare, die sagen, ja, ja, man muss sich auch nicht wundern bei diesen Verschwörungstheorien, wenn sowas wie Jeffrey Epstein und so sein kann. Wo ich denke so, ja, das ist alles wirklich krass, was da passiert ist. Aber es ist echt weit weg von Reptiloiden und Kinderfressern.
Ja, und auf der anderen Seite ist es im Grunde ja auch eigentlich die Bestätigung einer rechten Verschwörungsideologie. Also in manchen Teilen die ja, etwas ja, harmloseren von den VerschwörungsideologInnen. Die jetzt nicht ganz so abgefreakt sind, wie Xavier Naidoo zu sein scheint. Die kriegen das bestätigt, aber halt mit dem falschen Personal.
Ja.
Also im Grunde sind es ja die Leute, die die gut finden,
ja,
die das machen, wovor sie seit Jahrzehnten waren.
Ja.
Das muss doch was mit denen machen.
Ja, aber vielleicht macht das auch was mit denen.
Es gab wirklich ganz, den hast du hoffentlich gesehen und wenn nicht, würde ich ihn dir sehr empfehlen, positiven Artikel in der Süddeutschen. Über die 5 Fehler von Donald Trump. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Hast du auch gelesen, den Artikel?
Ja, habe ich auch gelesen.
Den fand ich irgendwie ganz schön. Erstmal kam da der sehr schöne Begriff YOLO Republicans vor. Also es gibt wohl im Senat, der ja Ende des Jahres im November, glaube ich, November neu gewählt wird, halt einige republikanische Mitglieder, die nicht wieder antreten und deswegen nichts zu verlieren haben, ja, und den Zorn von Donald Trump nicht fürchten müssen und jetzt anfangen, sich auch unter anderem deswegen da querzustellen und gegen diese ganze Scheiße irgendwie mal zu opportunieren, die da seit letztem Jahr, Gott, das ist erst ein Jahr her, dass der Typ vereidigt wurde. Ja, YOLO Republicans, die wehren sich, sie haben nichts zu verlieren. Das fand ich irgendwie ganz hübsch und generell wurde da nochmal, wurde ein bisschen Hoffnung versprüht und ich kann mir schon vorstellen, dass der November sehr spannend wird, weil ja nun mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass selbst wenn die Demokraten in eine Landslide sich da Sitze holen, was nicht auszuschließen ist von den Stimmen her, dass es aber einfach nicht vernünftig anerkannt wird.
Ja, ja,
und,
genau.
Und dann ist aber, da richtig eskaliert.
Also nicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, also wenn es nicht anerkannt wird, hat er ja nochmal ein anderes Problem wieder, weil dann regt sich ja nochmal ein ganz anderer Widerstand. Es gab gerade ein großes Interview mit Gavin Newsom im Spiegel oder der Süddeutschen, wo die Überschrift war, im November wird die Amtszeit von Donald Trump, wie wir sie kennen, vorbei sein.
Ja.
Das war ja auch ganz hübsch.
Ja. Auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja. Ja.
Okay, das musst du einmal raus. Also der Typ ist verloren. Ich glaube, der ist nicht mehr zurück. Also Xavier Naidoo.
Mhm.
Der ist...
Ja, da hat ja bei dem einen Video, da waren wir uns ja nicht sicher, ob er nicht vielleicht jetzt wirklich mal mit ein paar geraden Menschen gesprochen hat, die ihm so ein bisschen wachgerüttelt haben.
Ja.
Apparently not. Aber wie geil, dass der dann einfach seine Konzerte ausverkauft.
Ja, vielleicht haben da auch einige, die sich dafür Tickets gekauft haben, auch gedacht, na gut, vielleicht hat er jetzt, ne, seine...
Oder sie haben es alles gar nicht mitbekommen und sind einfach nur stumpfe Fans seiner Musik.
Ja, ach, das ist so schön. Sie sieht ihn einfach nicht, ist der beste Song.
Sie sieht mich einfach, ja.
Der Obelix, hier Asterix und Obelix Film-Song. Da sieht man immer Obelix mit Fallballer.
Da war bestimmt Fallballer. Da war bestimmt Xavier Naidoo bei der Premiere von Asterix und Obelix im Kino. Ja, da hat sich das angeguckt. Das war auch eine reale Situation in der Geschichte der Menschheit.
Apropos kuriose Dinge in der Geschichte der Menschheit, Thema Statistiken. Du bist großer Fan, aber man kann ja auch mit Statistiken viel Unfug betreiben. Und ich möchte es an folgendem Beispiel deutlich machen. Im Vatikanstab leben durchschnittlich 2,3 Päpste pro Quadratkilometer.
Das ist sehr schön.
Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das muss ich mitbringen.
Und als Ratzinger noch gelebt hat und vielleicht Zeitalter hat er da nicht mehr gelebt. Oder eigentlich gelebt nach seinem
Seiner Aufgabe. Abtritt, weiß ich gar nicht, bestimmt in Bayern.
Wahrscheinlich.
Ich denke in Bayern.
Was ist eigentlich mit Leo? Leo ist irgendwie nicht mehr so richtig. Hört man nicht so viel.
Doch, der hat sich gerade noch mal sehr homophob geäußert.
Ja, das habe ich gehört. Aber er hat sich auch noch mal sehr gegen Trump gestellt.
Das auch.
Ambiguität. Aber er hat sich sehr homophob. Ich meine, er ist immer noch ein Papst.
Ja, aber man kann ja auch still.
Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja.
Also ich glaube, Franziskus war nach seinem Antritt ein bisschen präsenter als Leo.
Das Gefühl habe ich auch. Also 2,3 Päpste, fürs Gut. Und dann, einfach weil es gerade sehr aktuell ist, Thema Winterolympiade.
Das ist, wie heißt das, unser vierter Papst, ne? Den wir in unserer Lebzeit haben.
Jean-Paul.
Ja.
Kam dann schon Ratze?
Dann kam Ratze.
Franziskus und jetzt Leo.
Ja.
Das ist gut. Also es gibt sehr viele Päpste. Menschen, die haben viel weniger Päpste.
In vier Jahrzehnten.
Erlebt. Weil ja auch Johannes Paul lang an seinem Amt
lebte. Aber es gibt auch Leute, die haben mehr erlebt, weil eine Zeit lang sind da Köpfe gerollt.
Das stimmt.
In einer Tour.
Wir lieben das Thema Päpste. Ich weiß gar nicht genau, warum. Winterolympiade. Was sagst du dazu?
Es ist mir doch zu doll. Also der prozentuale Anteil der Berichterstattung im Vergleich zur Wichtigkeit, wie ich sie wahrnehme, ist mir zu doll.
Und du guckst ja
auch nicht innerhalb von Sportereignissen.
Du guckst ja nicht mal Fernsehen und bei ARD ist einfach seit Olympiastart nichts anderes nahezu zu sehen als fast den ganzen Tag.
Als ich mal recherchiert habe, was die beliebtesten Sportler in der Deutschland ist, habe ich auch mit Schrecken festgestellt, dass einfach Wintersport so populär ist.
Biathlon und sowas, ne?
Und ich verstehe es nicht. Es ist so unattraktiv zuzugucken.
Ja.
Alle sind immer verhüllt und irgendwelche krassen Sachen, haben irgendwelche Gerätschaften und man kann nicht wirklich irgendwas erkennen. Es ist nicht dynamisch, es ist...
Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen.
Ja, alle finden Curling geil.
Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber was ich geil finde, ist dieses extrem schnelle im Kreis Schlittschuhfahren, wo die immer so auch so synchron im Team so hintereinander. Es sieht so aus, als wäre eigentlich nur eine Person, weil sie sich wirklich 100% synchron bewegen und super schnell dabei Schlittschuhfahren. Das finde ich immer auch ganz
gut. Bobfahren.
Bobfahren ist der größte Schwachsinn.
Jede Abfahrt, die du im Fernsehen beim Bobfahren siehst, sieht identisch aus.
Absolut. Außer wenn mal wirklich das Gute passiert und jemand fällt auf
den Kopf. Ansonsten kannst du, das alles, was du machst, ist, du guckst auf diese Zahlen unten.
Genau.
Und so, oh, 3000stel schneller. Okay, die sind krass.
Ja, genau. Was, 121,2 km/h? Wow. Geschwindigkeitsrekord in diesem Abschnitt.
Das ist immer dieselben Kameraeinstellungen.
Fertig. Jetzt natürlich, neuerdings, fährt immer so bis zur ersten großen Kurve eine Drohne super schnell hinterher. Mhm. Und ich finde fast das spannender, die Drohne zu beobachten auf den anderen Kameraeinstellungen, als diesen scheiß Schlitten. Das sind einfach Leute, die setzen sich in einen Schlitten rein. Und ich verstehe nicht, wie kann Deutschland da so dominieren, dass sie Gold, Silber und Bronze gewinnen. Warum dürfen die überhaupt mit mehreren Teams antreten? Was ist denn das für ein Konzept? Und ich gucke so viele Sportarten, wo mir die Regeln so schleierhaft sind.
Ja, das ist ja eigentlich das, was ich an Olympia an sich so geil finde. Ich habe mal ein, zwei Mal die Olympischen Sommerspiele geguckt und dann fängst du an und guckst Fechten und hast erstmal keine Ahnung von Fechten und du siehst, erkennst auch irgendwie nichts und verstehst nichts. Und wenn man sich dann aber reinguckt, wird es total spannend.
Wie beim Snooker, genau. Oder auch beim Dart, ja, ja, irgendwie. Aber ich finde es irgendwie echt schwer, mich in Eiskunstlauf reinzugucken.
Ich finde Wintersport sehr langweilig. Ich finde jetzt die ganze Berichterstattung rum, die nehme ich so ein bisschen mit. Die dann stürzt und der Typ, der stürzt und das eine Drama und das andere Drama und die Menschen dahinter und zum achten Mal und beim letzten Mal. So, okay, das sind diese normalen Sportgeschichten. Oder der eine Typ, der erklärt, dass er seine Freundin betrügt hat und sich hinterher erzählt hat, dass er seinem Kumpel das Spotlight damit gestohlen hat.
Als er Bronze gewonnen hat.
Ja. Übrigens, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ja, schlimmste Entscheidung meines Lebens. Das ist interessant, wie immer diese Nebendingsgeschichten interessant sind. Aber sportlich, finde ich, braucht man das alles nicht.
Und das hat mich auch zu der Frage geführt, hast du eigentlich so eine Winterurlaubshistorie?
Nee.
Nie?
Nee, ich war mit der Klasse einmal Skifahren.
Mhm.
Und fand das ganz amüsant, mal so, das eine Woche zu lernen und ein bisschen runterzufahren und über so Schanzen zu hüpfen. Das hat so ein cooles Gefühl gegeben. Mhm. Sind auch ein paar schöne Sachen passiert, auch so lange Abfahrt durch den Wald. Und danach wollte ich das aber nie wieder machen und ich finde auch das Ganze drumherum doof und ich finde auch den Aufwand, du fährst da ewig rauf, dann musst du dir diese riesengroßen Cyborg-mäßigen Stiefel anziehen, mit denen kannst du aber nicht gehen, dann kannst du nur so wie so ein Fisch an Land sich bewegen und dann setzt du dich auf diesen Lift, kommst oben an, dann fährst du kurz runter, musst du dich wieder ewig anstellen. Das ist mir alles zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag.
Mhm. Und ich glaube, die Lernkurve ist auch ein bisschen zu hoch für mal so eben. Also, ne, so
weiß nicht, ich hatte Tagen das Gefühl, dass man ziemlich schnell
gute Basics. Und beim Skifahren glaube ich das auch. Ich war auch einmal in meinem Leben im Skiurlaub für ein paar Tage und da war ich, wie alt war ich denn da? Das muss ich so 11 oder so gewesen sein. Und da war ich sag mal so aus meiner Familie so derjenige, so mit der kindlichen, mir kann eh nichts passieren Attitüde, der das relativ schnell am besten konnte. Und dann sind wir auch viel zu früh, ich glaube, eine rote Piste runtergefahren. Mhm. Meine Mutter primär auf dem Hintern gerutscht. Und deswegen musste ich auch ich immer warten und bin dann immer so abschnittsweise hui, und dann wieder warten, bis der Rest daherkam. Mein Bruder musste relativ schnell mit dem Notarzt abgeholt werden, weil er sich kurz nach dem Aussteigen auf dem Skilift das Knie derart verdreht hat, dass er heute noch was davon hat.
Scheiße.
Das ist manchmal bei Belastung. Das war das eine Mal Skifahren, aber ich bin auch einmal in dieser Wintersporthalle in, wo ist die denn noch gleich?
Bispingen?
Ja, ich glaube Bispingen war es. Snowboard gefahren. Das hat gar keinen Spaß gemacht.
Ah, ja.
Weil da, glaube ich, ist die Lernkurve deutlich höher nochmal als beim Ski allein, weil du die keine Stöcke hast zum Abstützen. Mhm. Und ich bin einfach die ganze Zeit nur auf die Fresse gefallen. Mhm. Immer auf die Knie. Das war so unangenehm irgendwann.
Das
hat keinen Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man das drauf hat, so wenn man
ja,
so
zuguckt bei. Ich finde, die Menschen sollten das sein lassen. Das ist irgendwie so, das ist wieder so ein Erde-untertan-machen-Ding. Das ist so ein lebensfeindliches Gebiet, ein Berg voller Schnee und Wäldern und dann bretterst du da, rodest du da alles, haust du diese Schneekanonen hin, baust da diesen ganzen Scheiß in diese Natur, damit da diese Horden an Menschen da hochgeschleppt werden und dann da runterfahren. Hochgeschleppt und runterfahren.
Ja.
Und ja, die Natur ist toll und die Luft ist toll und mit Sonne und so ist das schön da, aber das ist halt schön da, weil da keine Menschen sind.
Das stimmt,
und jetzt,
ja.
Das ist, finde ich, finde es eigentlich falsch, dass es Wintersport gibt.
Das ist generell, findest du es einfach falsch,
dass es Wintersport gibt.
Okay. Ja, ich habe da nichts gegen einzuwenden. Ich könnte darauf auch echt verzichten. Ich habe ja gemerkt, ich habe ja früher niemals irgendwelche Olympiaden geguckt. Aber seit einiger Zeit habe ich dann doch mal ganz gerne reingeschaut bei Sommerolympiaden. Einfach weil das viel mehr spannende Sportarten beim Zugucken. Ne? Und gerade so Sachen, die man nicht so oft sieht. Genau, viel vielfältiger und viel nachvollziehbarer auch als Skispringen. Und ich habe früher viel Skispringen geguckt zu Sven Hannawald und wie heißt er? Max Thomas. Thomas Max. Wie heißt der denn? Martin Schmidt. Und Adam Malisch, der geile Pole mit seinem Schnurrbart, der immer weitergesprungen ist als alle anderen, wie Goldberg bei der WCW. Aber ich möchte jetzt keine Wrestling-Referenzen machen. Ich habe mich nur viel mit Wrestling beschäftigt in letzter Zeit. Das habe ich einfach bei der Winterolympiade überhaupt nicht, dass mich das so interessiert.
Ja.
Das ist einfach, ich habe es wirklich versucht, aber es ist nicht mein Ding.
Es sind auch wirklich wenig nahbare Sportarten, muss man sagen. Also irgendwie so ein bisschen so diese Ballsportarten und so oder auch sowas wie Leichtathletik oder sowas kann man irgendwie sehr leicht nachstellen. Jeder kennt das, jeder hat das mal in der Schule irgendwie gemacht.
Ja,
aber stimmt. Diese ganzen voraussetzungsvollen,
ja.
Ich habe krasse Technik und Geräte und so und pack mich ein und habe auch eine Schanze. Also diese krass angelegten, gigantischen Schanzen.
Ja, meine Frau hat sich gefragt,
sehr wenig bei der Leute.
Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt den Auftrag hättest, eine Skisprungschanze zu errichten? Also du musst sie nicht mit deinen eigenen Händen bauen, sondern du musst es nur Plan. Organisieren.
Ja.
Wie, was wären so deine ersten Planungsschritte? Erste
Google.
Ich habe gesagt, du darfst nicht ChatGPT benutzen. Okay. Das war die Google ist okay, aber ChatGPT nicht.
Ja, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich bei Unternehmen anrufen.
Bei Unternehmen anrufen. Meine Frau hat sehr klug geantwortet, ich würde mir erstmal einen Berg suchen. Wobei, eigentlich brauche ich den gar nicht, aber irgendwie
sind man die kann ja, auch eine Schanze irgendwo bauen.
Ja, irgendwo.
Im flachen Land.
Ja, geht auch in Niedersachsen. Okay, also erstmal Leute anrufen.
Wen rufst du an? Gerüstbauer oder
Gerüstbauer.
So
zum Beispiel. Und glaubst du, ist es sinnvoller, erst den höchsten Punkt zu bauen und sich dann so runterzuarbeiten oder von unten nach oben? Also machst du erst einen ganz mit dem Gerüst?
Ich glaube, das ist vielleicht egal.
Egal. Das ist, glaube ich, die falscheste Antwort.
Ja, könnte sein. Es könnte sein, dass das die falscheste Antwort ist. Naja, es ist ja nicht wie beim Hochhaus, dass es aufeinander aufbaut, sondern es ist ja sozusagen, es hat ja eine horizontale,
ja.
Ein horizontales Element. Und ich glaube, du kannst schon das Gerüst so bauen, dass du einen Teil baust. Das Gerüst bleibt ja da, aber du brauchst ja den Unterbau dauerhaft.
Mhm.
Dann kannst du das wie so Puzzlestücke nacheinander bauen und es ist egal, ob du sozusagen von links nach rechts
oder
von
vorne. Du machst nicht erst unten fertig und gehst dann weiter oder erst oben fertig und gehst dann runter, sondern du machst
auf
der Gesamtstrecke erstmal die Basis und gehst von da hoch und dann dauert es halt auf der einen Seite sehr viel länger.
Vielleicht. Oder du baust erstmal das ganze Gerüst und das ist halt an der einen Seite schon mal höher. Und dann baust du da drauf die Schanze.
Ach, das Gerüst, glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, dass das Gerüst schon in Schanzenform da steht, bevor die anfangen zu bauen.
Kann sein, dass das nicht so ist, aber ich glaube, man könnte schon so machen.
Okay.
Ja, und der Berg spielt natürlich eigentlich schon eine Rolle, wenn du ihn hast.
Der Berg hilft auf jeden Fall.
Der Berg hilft, weil er schon die vorgegebene Form hat. Also die zu erreichende Form.
Die zu erreichende Form, aber die hast du dann ja auch mit Hilfe deines Gerüsts schon vorgegeben, wenn du das schon so aufbaust.
Brauchst halt mehr Gerüst.
Wollen wir eine kleine Pause machen?
Okay, wie spät ist es eigentlich?
Es ist 19.25 Uhr.
Ja, ich würde sagen,
eine kleine Pause und danach haben wir noch 20 Minuten vor uns. Und
ja, super.
Haben wir schon wieder geschafft. Endlich haben wir das schon
wieder abgearbeitet. Dann kann ich heute nämlich noch Pluribus gucken.
Pluribus, immer noch nicht fertig.
Nee, wir gucken wenig zur Zeit.
Okay. Na gut, dann werden wir gleich darüber reden, ob du vielleicht noch Nein, werden wir nicht.
Darüber reden. Werden wir nicht reden.
Machen wir auf gar keinen Fall. Versprochen, bis bald. Gleich.
Pause.
Eure Pause ist vorbei, unsere Pause ist vorbei, wir sind zurück. Guten Tag.
Hi.
Hi. Ich habe noch eine, ja, ich weiß gar nicht, aus welcher Kategorie diese Frage jetzt am besten kommen sollte. Sagen wir mal Kapitalismuskritik / Diebstahl.
Ja.
Ist ja eigentlich irgendwie das Gleiche.
Jetzt willst du mich wieder ärgern.
Das kann man, also im Grunde, pass auf, ich erzähle es wie folgt. Was würdest du dazu sagen, wenn irgendeine random Person bei Mediamarkt online etwas bestellt zur Marktabholung?
Mhm.
Sagen wir mal ein Apple HomePod für 109 Euro,
mhm.
So ein Lautsprecher. Und dann kriegt man irgendwann die Nachricht, es ist jetzt da und abholbereit. Man hat es schon bezahlt per Kreditkarte.
Ja.
Und will es dann abholen. Und dann holt man es ab und es funktioniert. Alles wunderbar. Und wenige Tage später kommt die erste Mail. Achtung, Achtung, Sie müssen noch Ihren HomePod abholen. Und darauf reagiert man natürlich nicht, weil was soll man sagen? Habe ich schon. Das ist so eine automatisierte Mail. Das interessiert niemanden, was ich da schreibe. Und dann kommt irgendwann, Achtung, Achtung, jetzt ist bald vorbei. Wenn Sie dann nicht bis da das abgeholt haben, dann stornieren wir die Bestellung und zahlen das Geld zurück. Und dann denkt man sich, ja, ich habe jetzt auch gar nicht so richtig Zeit da, das zu
klären. Und dann kommt das Geld zurück.
Und dann wartet man ausreichend lange und dann kommt das Geld zurück und hat dann schlussendlich ein HomePod.
Das heißt,
für umsonst bekommen.
Die Person vor Ort hat einfach nicht den Haken gedrückt, dass du es abgeholt hast.
Wieso denn ich? Ich rede doch von einer random Person. Also, ich möchte das weit von mir weisen.
Kapitalismuskritik ist auf jeden Fall die falsche Kategorie dafür.
Ich weiß nicht. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich eine random Person ganz gut dabei fühlt.
Also, ich finde, das ist auf jeden Fall, damit würde sich random Person viel zu viel Gloria ans Revier heften, wenn man das als Kapitalismuskritik, das ist einfach gar
nicht. Über Bande.
Gar nicht.
Gar nicht?
Das ist einfach eine Vorteilsnahme aufgrund eines Fehlers einer anderen Person. Und ich glaube, rechtlich ist man verpflichtet, das zu melden. Also wenn das jetzt sozusagen rauskommt, dann kann das auf jeden Fall wieder eingefordert werden, glaube ich.
Ich werde es der random Person mitteilen.
Aber ich finde das nicht so schlimm an der Stelle tatsächlich, weil ja, du bist eigentlich sowohl rechtlich wie auch, glaube ich, moralisch verpflichtet, dass die random Person ist, rechtlich wie auch moralisch verpflichtet, das zu melden. Ich finde aber, es ist moralisch ein Unterschied, ob wer den Fehler begeht. Aktiver Diebstahl ist auf jeden Fall der Fehler der diebstehlenden Person.
Mhm.
Unterlassen, also nicht melden eines anderen Fehlers. So, ich würde schon sagen, das ist anständig und ordentlich, wenn man das meldet. Das gibt gutes Karma.
Mhm. Hat leider gar keine Auswirkungen. Also,
tatsächlich, ich würde sozusagen nicht zu klauen, ist nicht positiv. Aber so etwas zu melden, ist etwas Positives.
Mhm.
Wenn man das nicht macht, ist man vielleicht einfach an der Stelle nicht so ein super guter Mensch, aber jetzt auch nicht der heftigste Schweinesack. Das ist meine moralische Einschätzung.
Ich könnte mir vorstellen, dass die random Person vielleicht vor ein paar Jahren auch schon mal auf dieselbe Art und Weise so ein 3 für 99 Euro Deal für PlayStation-Spiele oder 3 für 129 Euro,
ja.
Wo dann auch einige Spiele möglicherweise dabei waren, die zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen waren, mhm, und man immer eine Nachricht gekriegt hat, wenn die dann gekommen sind. Und dann auch bei 2 exakt dieselbe Geschichte war.
Mhm.
So, dass man schon davon ausgehen konnte, wie das ausgeht.
Mhm.
Hätte auch sein können, dass man irgendwann merkt,
aus
Mediamarkt-Perspektive, oh, da ist ein Fehler passiert, wir gucken uns das nochmal an.
Ja.
Deswegen gibt es einfach kein Geld zurück, weil wir den Fehler jetzt noch festgestellt haben.
Sogar ich würde nicht ausschließen, dass ich das nicht auch machen würde.
Aha, in diesem vollen Bewusstsein.
So, sogar ich würde das nicht, aber auch ein bisschen halb aus Faulheit. Und weil ich es dann noch nicht einsehe, dass ich dann da hinterher telefonieren muss und Aufwand betreiben muss, weil ich den Fehler gemacht habe. Und man sich ja schon auch ein bisschen freut, so ka-ching. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das machen würde und mich hinterher gut fühlen würde.
Man könnte sich aber auch vorstellen, dass es sich sehr gut anfühlt, weil so ungewöhnlich ist, wenn man dann irgendwann, wenn die Kreditkartenabrechnung anfällt, von der Kreditkartenabrechnung Geld bekommt. Also plus 45,29 Euro oder so. Von der so Kreditkartenabrechnung und dann halt plus.
Ja.
Hat passiert random Person, glaube ich, noch nie gesehen vorher.
Es sei random Person gegönnt. Ich will das jetzt nicht zu doll draufhauen.
Okay. Wie gesagt, werde es random Person dann ausrichten. Dann freut sie sich.
Soll ich nur noch eine kleine Karma-Geschichte aus dem Sommer erzählen?
Ja, bitte.
Gerne. Ich stelle dir keine Fragen, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich glaube, vielleicht es ist vielleicht eine Mischung aus, es wird dir gefallen und du wirst es ganz schlimm und cringe finden, was ich getan habe. Ich saß am Müllberg.
Der bekannte Hamburg-Hummelsbüttel.
Hamburg-Hummelsbüttel am Hummelsee. Man muss dazu wissen, der Müllberg ist tatsächlich ein Müllberg, der aber einfach krass bewachsen ist und eine wunderschöne Natur hat. Und da stinkt nichts, da sieht man keinen Müll. Es ist einfach ein kleiner Hügel.
Überwuchert von Natur.
Genau, an einem See gelegen. Ist ein sehr schönes Gebiet, ich bin da gerne. Und da kann man auch toll den Sonnenuntergang sich angucken. Wir saßen da, ganze Familie. War ein mega schöner Tag. Und in Hörweite saß ein junges Pärchen, weil das auch, glaube ich, ein beliebter Datespot ist.
Mhm.
Zu Recht.
Mhm.
Und der Typ war ein unerträglicher Lackaffe. Auch schon optisch, aber das soll man ja nicht so judgen. aber vor allen Dingen, wie er geredet hat mit ihr. Er hat ihr alles, er hat Mansplaining betrieben, er war überheblich, er hat sich inszeniert, er war affektiert.
War wie alt waren die ungefähr?
Grob. 19, so vielleicht, Anfang 20, ich weiß nicht genau. Ich hatte ganz viel Mitleid mit ihr. Sie wirkte ganz cool und sympathisch. Und wir haben halt so gesprochen, es war offensichtlich sowas wie ein erstes Date, also so von dem, wie die miteinander waren. Er war sehr aufgesetzt und bemüht. Und er hat mich schon die ganze Zeit genervt. Und dann haben die über die Wolkenformation gesprochen, die man sehen konnte, die sehr beeindruckend war, Sonnenuntergang mit so ein paar Wolken. Und was sie da drin sehen.
Erstmal ein okayes Thema.
Voll okay. Und dann hat sie darüber geredet, dass man da so eine Festung sehen kann. Mhm. So Zinnen und Türmen und so weiter. Und er hat ihr das auf eine Art und Weise abgesprochen, dass mir richtig schlecht wurde. Und hat dann, ja, wo siehst du das? Nee. Und auch nicht so nach dem Motto, ja, ich sehe das nicht, sondern richtig hart widersprochen. Und hat sie im Grunde als richtig doof dargestellt dafür, was sie da sieht. Und sie hat es super geduldig immer wieder erklärt und versucht ihm zu zeigen und so weiter. Und ich habe das wirklich nicht ausgehalten. Und es war offensichtlich eine Festung. Also alles, was sie gesagt hat, war sehr richtig.
Also die Fakten haben ihr zugestimmt und beigestanden.
War auch sehr kreativ irgendwie in dem, wie sie sich das vorgestellt hatte, aber auch gut mit Sprache. Und er war dann immer so, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht nicht deine Vorstellungskraft, aber tut mir leid, also was meinst du genau? So, es war, und wir saßen richtig lange da und ich habe mir das bestimmt eine halbe Stunde länger noch. Und dann haben sie irgendwann über was anderes geredet, aber es kam immer wieder auf dieses Thema zurück. Und dann bin ich, als wir aufgestanden sind, zu denen hingegangen und habe nur mit ihr gesprochen und habe ihr gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist, aber natürlich ist das eine Festung. Du hast vollkommen recht und ich kann mir nicht erklären, wie irgendjemand auf dieser Welt diese Festung nicht sehen kann. Lass dir nichts erzählen. Und der Typ hat mich mit so viel Hass angeguckt. Das war so schön.
Ja, wie hat sie denn reagiert?
Ganz nett.
Also sie, sich
sie hat sich gefreut. Er hat sowas gesagt, siehst du, so ein bisschen so. Hat sich bestätigt gefühlt. Okay. Und ich habe in meinem Subtext auch wirklich ihr gesagt, laufen.
Finger weg von hinten.
Finger weg von diesem Langaffen. Von diesem Langaffen und diesem Unhold. Ja. Und ich habe lange drüber nachgedacht, weil das auch irgendwie, es ist halt übergriffig und es ist ein bisschen peinlich. Und da kommt da so ein Daddy mit seinen Kindern an und so weiter und erzählt was. Aber ich habe das nicht ausgehalten. Ich konnte das nicht so stehen lassen. Und
ich finde das gut. Da hast du eine gute Tat getan. Da kannst du dir mal auf die Schulter klopfen. Oh. Klopf dir auf die Schulter, bitte. Wir sind ein Audiomedium, dass man es hört auch. Gut. Hast du gut gemacht. Ich hätte es natürlich nicht gemacht, weil Leute natürlich Leute ansprechen. Aber du hast ja auch irgendwelche Polizisten angesprochen beim Tatort. Und der Grund, warum ich, wie in der letzten Folge erzählt, einfach 3 statt 2 Apfelschorlenflaschen bezahlt habe, war ja natürlich einfach nur, dass ich die Frau, die direkt neben mir stand und für die SB-Kassen zuständig war, nicht ansprechen wollte, dass sie mir das einmal frei schaltet, dass ich das stornieren
kann. Das kann auch pragmatisch sein, dass man sagt, dann muss die da und das dauert zu lange. Und dann
ja, da war nichts los.
Die hatte Zeit. Ja. Nee, aber für dich hätte es ja auch Zeit gekostet.
Ja.
Mit Storno und so.
Ich hatte Zeit.
Na gut.
Also, nee, darüber läuft es nicht.
Ich hatte tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass ich dem seinen Abend etwas madig gemacht habe und das war sehr schön.
Ich weiß es natürlich, ich war nicht dabei, ob du vielleicht deinen Einfluss dann doch vielleicht ein bisschen zu weit einschätzt.
Also das Ding war halt, das könnte man meinen, aber die Tatsache, wie viel Zeit sie für dieses Thema aufgewandt haben.
Ja.
Und ich habe einfach mit einer kurzen Bemerkung diese gesamte Konversation zu ihren Gunsten entschieden.
Ja, aber genau das meine ich, ob das ist wirklich auch sowohl bei ihr als auch bei ihm
dazu. Das war hinterher völlig...
War völlig klar?
Ja, ich habe mit schärfstem Schwert geschlagen.
Also Karma.
Ja.
Karma-mäßig mit dem schärfsten Schwert geschlagen. Das finde ich gut.
Gerichtet.
Das ist eine gute Geschichte. Kann man machen. Das ist... habe ich mal hier von Captain Zivilcourage erzählt. Ja.
Hast du. Der Superheld.
Der Superheld, der sich traut, immer einzugreifen, wenn in der Öffentlichkeit Leuten Unrecht getan wird.
Ja.
Und nicht wie die meisten Menschen. Und ich würde mich dazu zählen, eher betreten weggucken, weil sie Angst haben, selber in den Konflikt zu gelangen.
Ja, das ist ja, ja stimmt, Konfliktvermeidung habe ich da nicht gemacht.
Hast du da nicht gemacht.
Aber
du warst ja auch im Gehen begriffen. Du hättest das,
also
es wäre was anderes gewesen, direkt am Anfang zu sagen, ey, hallo, klar ist eine Festung, bist du doof.
Ja.
Und dann setzt du dich wieder eine halbe Stunde mit den Kindern daneben.
Ja. Und das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist dieser Bereich, wo Karma angemessen ist, weil das die Justiz würde da nichts tun.
Gar nichts. Die nichts. Würde auch nicht urteilen, ah, oh, das ist wirklich eine Festung gewesen.
Ja.
Gut gesehen.
Ja.
Schade eigentlich. Die Welt wäre eine bessere. Die Welt wäre auch eine bessere, wenn mehr Leute Plattdeutsch sprechen würden. Das ist mir nämlich neulich aufgefallen. Kennst du den plattdeutschen Begriff für Mundharmonika?
Nein. Doch, vielleicht.
Snutenhobel. Habe ich neulich im Hamburg-Journal oder so gesehen. In dem Alter bin ich jetzt,
wo
ich
sage, Snutenhobel rausholen.
Da war irgendwie ein Alter seit 45 Jahren, der Snutenhobel-Experte, der irgendwie in Kirchen spielt und was weiß ich und richtig Orchester leitet.
Das ist schön. Das ist ähnlich süß, wie manche Schweizerdütschen aussehen.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Der Snutenhobel.
Das fand ich so schön, Snutenhobel. Und dann noch ein Fun-Fact, der eigentlich total klar ist und vielleicht kennst du diesen Fakt schon seit vielen Jahren, aber das Eis Bum-Bum.
Ja.
Erkläre kurz.
Bum-Bum ist ein Kaugummi-Eis. Das Kaugummi ist der Stiel.
Ja.
Und ansonsten schmeckt das nach purer, krasser Chemie. Das
und wie sieht der Rest aus?
Ist ein roter, so wie so Lero in Rot. So pinkrot.
Von der Farbe her?
Grellrot, ja. Ziemlich dick. Und innen drin ist...
In Form?
So Tropfenform, bisschen dicker als ein Tropfen, irgendwie so.
Nee, rund. Es ist rund.
Ist ganz rund. Ist ganz rund. Okay. Oh ja, du hast recht.
Und jetzt nämlich der Funfact. Weißt du, warum das Bum-Bum heißt?
Nein.
Wegen Boris Becker. Das
nein.
Soll einen Tennisschläger symbolisieren.
Nein, das soll ein Witz. Ich wollte gar nicht einen Witz machen wegen Bobbele.
Wegen Bobbele.
Bum-Bum Becker.
Das Eis heißt Bum-Bum wegen Bum-Bum Becker und deswegen sieht es aus wie ein, oder soll es von der Form her erinnern, an einen Tennisschläger. Aber ein
Tennisschläger ist gar nicht rund.
Das aber doch so ein
ja, aber dann hätte ich es doch doller wie ein Tennisschläger gemacht, das wenn es schon so ist. Wenn ich versuche, einen Tennisschläger formen, was beim Eis echt möglich ist auch. Bei
aber
so
früher waren Tennisschläger auch runder als heutzutage.
Das stimmt, waren sie wirklich.
Und
aber sie waren trotzdem ein bisschen zulaufend. Aber ja, du hast recht. Weißt du eigentlich, woher das Bum-Bum kommt? Ist das eine Aussage, die er selber mal getroffen hat? So nach dem Motto, so wie Lukas Podolski, ja, ich leg dich da hin und dann hau ich dich rein. So, und dass er mal auch mal gesagt hat, irgendwie, ja, ich mach einfach Bum-Bum mit dem Gegner.
Ja, denkbar. Ich würde aber eher die Bild-Zeitung im Verdacht haben.
Diese alten Interviews mit Paul, die waren so geil.
Ja.
Podolski, wie ist das heute geklappt? Wie hat das geklappt? Ja. Nicht nachgedacht, ne?
Da wird die linke Klebe ausgepackt.
Aber die linke Klebe und zack, war er drin. Ja, Poldi. Poldi und Bobble sind schon auch...
Brüder im Geiste?
Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Nee.
Ich glaube, die sind schon unterschiedlich
sind sehr drauf. Unterschiedlich. Aber waren beide sehr jung, sehr überfordert mit Worten.
Ja, aber der eine hat sich irgendwie einen guten Medienmanager zugelegt und der andere ist ins Gefängnis gegangen.
Und genau, und unten dran ist aber der Stiel, der Griff des Tennisschlägers ist ein Kaugummi.
Ein Kaugummi.
Eingewickelt in blaues Papier und muss man auspacken.
Das Kaugummi verliert nach ungefähr 90 Sekunden seinen Geschmack.
Ja, man will auch eigentlich nach einem Eis nicht noch ein Kaugummi essen.
Aber die Tatsache, dass es so verknüpft war, hat das irgendwie auch attraktiv gemacht.
Es hat ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal dadurch gehabt.
Wie dieser eine Eisladen in der Ecke in Fußbüttel, wo ich als Kind gerne meine Eise gekauft habe und immer Waldmeister genommen habe, weil in Waldmeister, ich mochte das Eis selber gar nicht so gern, Gummibärchen drin waren. Und eisgefrorene Gummibärchen im Waldmeister-Eis waren der Shit. Und man hat sich immer gefreut, wenn man möglichst viele in einer
das
oder zwei
Das war in der Fußbüttler Passage, ne?
Nee, daneben. Bei Lutzheim halt daneben.
Ah, okay. In der Fußballer-Passage gab es nämlich auch Jörn, der Eismann, der ist in meiner Erinnerung gestorben, weil er auf dem Klo zu doll gedrückt hat und die Schlagader geplatzt ist oder so.
Kann passieren.
So eine Geschichte kenne ich. Oder seine Frau, ich weiß es nicht. Jörn, der Eismann, hat auf jeden Fall Gummibärchen-Eis gehabt, aber das war einfach, glaube ich, dann so Sahne-Eis ohne Waldmeister mit Gummibärchen drin.
Das ist mir nicht bekannt gewesen.
Das war etwas ziemlich Besonderes.
Das ist sehr dicht neben dem Ort, den ich gerade beschrieben habe, wo es auch Gummibärchen-Eis war. Interessant.
Ungefähr da, wo heute Call of Pizza ist. Das muss reichen mit Details. Ja, und Bum-Bum-Eis selber schmeckt aber auch wie Kaugummi. Also das Eis, es ist wirklich ein ekliges Eis.
Ist kein gutes Eis, in keiner Hinsicht. Weder der Stiel ist gut, noch das Eis selbst. Mhm. Vom Geschmack her.
Gibt es immer noch.
Gibt's immer noch.
Weißt du, wie die Verpackung vom Bum-Bum aussieht, glaube ich?
Na?
Die ist ja so durchsichtig, dass, so, dass man das alles drin sehen kann.
Ist sie nicht blau?
Also vielleicht bilde ich mir das jetzt wegen deiner Geschichte an. Ich glaube, die Verpackung von Bum Bum ist eine transparente Folie. Mhm. Und ich glaube, dass da so ein Netzmuster drauf ist. Netz, Tennisnetz.
Ja. Ich mach mal Live-Recherche.
Aber ich vermute, wenn du Bum Bum suchst, kriegst du das Eis ohne Verpackung als Bild hauptsächlich. Vielleicht aber auch nicht nur.
Also tatsächlich sieht es auf dem Bild, ich habe Angst, meinen Laptop zu bewegen, weil hier eben Wackelkontakt-Action war, da gar nicht rund aus, sondern tatsächlich ein bisschen
wie und auch Tennisschlägermäßig, vielleicht genau. Wie Tischtennisschläger. Bum Bum Eis. Aber das ist jetzt nur die Großpackung, die du da hast.
Da, du hast recht.
Ich habe recht.
Du hast komplett
recht. Es ist ein Tennisnetz.
Eisklassiker, so schmeckt der Sommer. Vielleicht ist es auch ein altes Bild und jetzt sieht es mittlerweile nicht mehr so aus. Weil ich finde, so dieses Schöller hier drumherum sieht schon sehr alt aus. Aber
es hatte früher eine Netzverpackung.
Mindestens früher hatte es eine Netzverpackung, möglicherweise heute auch.
Das ist ja witzig. Jetzt wegen des großen Erfolges von Boris Becker.
Ja, na, der hat ja schon Erfolg
gehabt. Hat er.
Okay, und jetzt sind wir eigentlich am Ende der Zeit, aber ich möchte dir noch einen schönen... Ja, neuer Gedanke ist es nicht, aber eine schöne Bezeichnung für etwas, was unsere heutige Welt sehr prägt, mitgeben. Und ich habe vorhin schon überlegt, hätte mir aufschreiben sollen, wo ich das gehört habe. Ich weiß nicht, ich glaube, es war bei was bisher geschah. Ich weiß den Kontext aber nicht mehr. Aber da haben sie ganz kurz zusammengefasst, dass es einen Tübinger Linguisten gibt, der die aktuelle... den Umgang unserer heutigen Welt mit politischen Ereignissen und überhaupt mit Ereignissen, mit Social Media und Internet und alles super schnell. Ein Problem davon, wie folgt bezeichnet, nämlich den kommentierenden Sofortismus.
Ja.
Und da ging es, dann kann es nicht was bisher geschah gewesen sein, da ging es nämlich, glaube ich, auch um ja, ich weiß, wo es war. Bei Zeitverbrechen. Ich habe mir letzte Woche die Folge Zeitverbrechen zum Fall Ofarim angehört.
Ja.
Von vor 3 Jahren oder so.
Zeitverbrechen.
Zeitverbrechen.
Ja, das ist ein Verbrecher.
Maybe. Je nachdem, wie man das definiert. Aber ja. Und genau, da sprach Sabine Rückert von einem, oder Andreas Hentger von einem Linguisten, der sagt, das ist das Problem der heutigen Zeit, weil auch kritisiert wurde in dem Podcast, dass so viele Menschen, und ich habe mich da so angesprochen gefühlt, weil wir da ja auch in dem Eindruck des frisch veröffentlichten Videos da auch uns sehr stark positioniert haben.
Wir waren auch am Kommentieren.
Genau, aber Heiko Maas zum Beispiel auch oder generell aus der Politik wurden heftige Konsequenzen gefordert für Markus. Wie kann er denn nur? Und die Leute, die dann gleich wieder so Meinungsstücke aufgebaut haben, von wegen, naja, aus dem Osten ist ja auch nichts anderes zu erwarten und so. Und das hat er als kommentierenden Sofortismus bezeichnet. Und ich finde diese Bezeichnung so schön und das benennt das Problem so doll, dass man so krass den Impuls empfindet, man muss etwas, was jetzt einen aufwühlt, sofort kommentieren. Man muss sofort raus damit. Bei Twitter und Co. geht es halt sofort ohne Zeitverzug. Bei unserem Podcast war es halt ein bisschen ungünstig, dass der an dem Tag aufgenommen wurde, wo das Video veröffentlicht wurde. Weil ja wohl recht schnell da Zweifel aufgekommen sind. Also hätte da, ich sag mal, die Sache überschlafen vielleicht schon was verändert. Aber ich finde, das trifft es so gut.
Ja, ich muss zu unserer Ehrenrettung sagen, dass wir häufig solche Einordnungen machen und sagen, jetzt weiß man nicht das, aber wenn so ist, dann und so. Mhm. Solche Formulierungen finden sich oft. Ja, das ist ja einfach das. Das ist ja genau das Problem. Und dadurch kommen die Sachen dann in die Welt und dann sind sie in der Welt und dann sind sie Realität. Und das hätte man nicht, wenn man... Das ist halt die klassische Definition von Qualitätsjournalismus. Quellenprüfen, Gegenmeinung einholen, recherchieren und dann...
Aber das geht halt nicht sofort. Da ist immer ein Arbeitsprozess hinter, der seine Zeit braucht. Und da kann man dann nicht sofort, wenn man das Bedürfnis hat, was raushauen.
Ja.
Außer man ist News, aber dann ist man ja auch halt kein Qualitätsjournalismus.
Also erstmal sacken lassen, Leute.
Genau, erstmal überschlafen. Und dann das Instagram-Video hochladen.
Er hat kein Kommentieren und Sofortismus betrieben.
Nee, das hat er nicht. Er hat sich...
Hat alles richtig gemacht.
Hat es beherzigt und sich dann trotzdem falsch entschieden. Diese Menschen gibt es halt auch noch. Das ist ja nun kein Allheilmittel. Nee. Aber ich glaube, vielen Menschen würde das helfen. Uns hätte es auch geholfen, nicht sofort darauf einzusteigen. Aber es hat halt einen emotional berührt. Und was ich in diesem Podcast von Zeitverbrechen nochmal neu gelernt habe, da haben sie ganz zum Schluss aus seiner eigenen Biografie zitiert, die er veröffentlicht hat vor diesem vermeintlichen Antisemitismus-Skandal. Und da hat er berichtet von einer Sequenz, wo er für seine Kinder Pizza bestellt hat. Und es hat super lange gedauert, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich viel zu tun. Die Kinder haben genervt und hatten Hunger und er war gestresst und hat, so hat er es selber beschrieben, seine gesamte Wut an diesem Pizzaboten ausgelassen, das sich so hochgeschaukelt hat, dass da mit Polizei gedroht wurde und so weiter. Und hatte sich auch nochmal im Nachhinein selber reflektiert von wegen, da bin ich total aus der Haut gefahren und ich habe ihn quasi symbolisch gesehen, obwohl er persönlich ja gar nichts dafür konnte. Genau dieselbe Geschichte wie später im Hotel. Und hat dann so ein bisschen Reue gezeigt in diesem Fall. Aber das zeigt ja schlussendlich, der hasst es zu warten. Der kann einfach nicht gut warten. Ein super ungeduldiger Mann.
Ja, wenn ein fehlender Skill in deinem Leben hohe Wellen schlägt.
Und was ich übrigens witzig finde, ich habe in der letzten Folge ja gesagt, es gibt jetzt auch die Verschwörungstheorie, dass es bald bei RTL oder sonst wie die große Gil-Oferim-Dokumentation gibt. Gibt es. Die gibt es jetzt. Mhm. Und die ist garantiert schon produziert gewesen, bevor der ins Dschungelcamp gegangen ist.
Kannst du gut warten?
Ich kann sehr gut warten. Ich bin ein super geduldiger Mensch.
Guck mal, dir würde das nicht passieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich bin auch sehr gut da drin, selbst wenn ich mich ärgere, nicht die Leute, mit denen ich dann Kontakt habe, dafür verantwortlich zu machen.
Ich glaube, es wäre gut, wenn du im Dschungelcamp wärst.
Glaube ich auch. Richtig. Ich würde so gerne
in Dschungelcamp. Ich glaube, du würdest ja sehr gut versachlichen.
Ja. Ob das interessant ist für die Zuschauenden,
sagen wir. Ich glaube, du wärst so ein sonderbarer Sonderling da, dass die Zuschauer das sehr gutieren würden und ich...
Es gibt immer mal wieder
in verschiedenen... Voten würden, wo du dann dritten Platz
hast. Ja, es gibt immer mal wieder in... Wäre ich mit zufrieden. Ich glaube, meine Instagram-Follower, unsere Instagram-Followerschaft würde stark wachsen. Mhm. Es gibt immer mal wieder in Formaten so Leute, die da so als kleine Fremdkörper reingesetzt werden. Zum Beispiel war in der ersten Staffel Forsthaus Rampensau die beiden Schauspieler von Erkan und Stefan. Mhm. Und die hatten mit Reality vorher nichts am Hut. Und man merkt denen das auch richtig an, wie die staunend in diese Welt hineinblicken und einfach das teilweise wirklich total Verrückte, was da passiert, mit einer basten Meinung irgendwie einordnen. Und das Ganze auch noch sehr humorvoll. Das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht, denen dabei zuzugucken. Mhm. Ich glaube, so einer wäre ich auch. Mhm. Nur, dass ich ein bisschen mehr Einblick in die Welt habe.
Mhm. Ja, das hilft, glaube ich, auch sehr.
Ich glaube auch.
Einfach mal ein bisschen kontextualisieren.
Und so. Nicht wie Hardy Krüger Junior, der die ganze Zeit, während er im Dschungelcamp sagt, also diese Reality-Stars, also das ist überhaupt nicht meine Welt. Junge, guck dich mal um, wo du bist. Naja.
Ist das jetzt eigentlich alles über Bum Bum oder ist das alles über Embryonalgewürz?
Oh, nicht über Embryonalgewürz, bitte.
Okay, alles über
Bum Bum. Alles über Bum Bum. Das finde ich gut. Alles über Bum Bum. Ich schreibe es direkt auf, damit ich es nicht vergesse. Oder alles über Gewürzmittel könnte man alternativ noch mal. Ja, alles über Bum Bum finde ich gut.
Ja, finde ich, glaube ich, auch gut.
Und kommentieren Sofortismus.
Muss nur gucken, ob man Bum Bum zusammen oder mit Leerzeichen schreibt oder mit Leerzeichen.
Witzig, ich habe jetzt gerade beim Aufschreiben mit Leerzeichen gemacht, als ich die ursprüngliche Notiz aufgeschrieben habe, ohne. Mhm. Und ich gucke auf der offiziellen
Verpackung
stehen beide Bums untereinander.
Ja, dann ist es aber nicht zusammen.
Ist auch beides ein großes B.
Ja.
Haben wir auch das gelernt. Liebe FreundInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind die Bläuchten Brüder gewesen und auch weiterhin. Ich muss, glaube ich, rülpsen. Ein ganz kleiner.
Passierlicher.
Den habe ich ganz anders erwartet. Ich bin enttäuscht und glücklich. Dieses Gefühl möchte ich mir konservieren, deswegen raus aus der Folge. Danke, Benni.
Enttäuscht und glücklich. Glaubst du, das gibt es so richtig? Ja.
Oh. Ja, glaube ich schon.
Weiß ich nicht. Kann das. Jetzt enttäuscht sein, trübt doch schon das Glück doch
sehr. Was ist, wenn du jetzt ein riesen Fußballfan von zwei verschiedenen Vereinen bist, die beide gegeneinander im Champions League-Finale antreten?
Mhm. Das funktioniert so nicht.
2021 Bayern gegen Dortmund im Finale, ja. Da hat man dann vielleicht als Fan des deutschen Fußballs gedacht, ja. Oh, ich wäre schon irgendwie weniger enttäuscht, wenn Dortmund gewonnen hätte, aber ich bin glücklich, dass immerhin Bayern gewonnen
hat. Das ist dann kein Glück.
Nee?
Das ist eher sowas wie ein Trostpflaster, eine Erleichterung oder eine Kompensation, aber das ist kein Glück.
Kein Glück.
Glück ist so doll.
Was ist Glück? Sag doch noch mal kurz zum
Abschluss. Was Glück
was ist?
Was ist denn
Glück?
Oh, nee.
Nee,
nee,
Glück,
das macht nichts zum Abschluss der Folge.
Das fassen wir lieber nicht an, das Thema. Nicht so spät.
Nein. In nächste Folge, alles über Glück.
Alles über Glück. Mit Glück erinnern wir uns beim nächsten Mal aufnehmen auch daran, dass wir das angekündigt haben. Und wenn nicht, vielleicht irgendwann anders. Oder niemals.
Ja, alles ist drin.
Alles ist drin und nichts ist möglich. Nee, alles ist möglich.
Nichts. Vieles ist möglich und alles ist drin.
Und nichts ist unmöglich.
Doch.
Was?
Der Toyota. Entschuldigung.
Gehabt euch wohl.
Oh Mann. Ich, ja.